ganz, ganz, ganz weit vorne sind die Patienten, die BRCA1-2-Träger sind. Nicht? Da haben wir eine Hazard Ratio von unter 0,3 fürs Gesamtüberleben. Das ist unglaublich stark und das zeigt uns auf, dass wir eigentlich jeden Patienten, der eine BRCA1-2-Mutation hat, wirklich mit einem PARP-Inhibitor behandeln müssen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie begrüßen hier zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Dabei heute wieder ist Gunhild von Amtsberg, nicht der erste Podcast, den wir zusammen gemacht haben. Hallo Gunhild.
Hallo Markus.
Wir haben uns eine Arbeit rausgesucht, du machst ja mir dann Vorschläge zu den PARP-Inhibitoren in Kombinationstherapie. Und ich würde sagen, wir legen gleich los mit der Vorstellung der Studie.
Ja, wir haben uns jetzt entschieden, nachdem ich ja beim letzten Podcast die PROPEL-Studie vorstellen durfte, einmal die TALAPRO-2-Studie ins Visier zu nehmen. Das ist eine Studie, die ganz ähnlich, aber doch nicht gleich designt ist wie PROPEL mit Abiraterone und Olaparib. In der TALAPRO-2-Studie ist kombiniert worden das Talazoparib als PARP-Inhibitor mit dem Enzalutamid, also einem anderen New Hormonal Agent, im Vergleich zu Enzalutamid und Placebo. Primärer Endpunkt radiologisch progressionsfreies Überleben und relevante Endpunkte natürlich unter anderem das Gesamtüberleben.
Gut, also das heißt den Themenkomplex, wir gehen jetzt ein bisschen in die Details der TALAPRO-Studie und der Themenkomplex grundsätzlich Kombinationstherapie, PARP-Inhibitoren, New Hormonal Agents, das ist ja gerade sehr, sehr aktuell auf den Kongressen.
Insbesondere deswegen natürlich auch, weil wir jetzt die Zulassung für Abiraterone und Olaparib haben und da müssen wir, glaube ich, nachher nochmal drüber sprechen. Das wird jetzt doch im Moment im mCRPC von den Kollegen in sehr, sehr unterschiedlichen Linien eingesetzt und das ist natürlich eine First-Line-mCRPC-Studie gewesen, auch wenn die Zulassung sehr breit ist und man es im Prinzip immer dann einsetzen kann, wenn keine Chemotherapie indiziert ist.
Okay, gut, ich würde sagen, ja, wir starten mal mit der TALAPRO, mit den Details dieser Studie.
Gerne. Die TALAPRO-Studie ist auch formell erstmal eine sogenannte All-Comer-Studie, das heißt auch Patienten ohne Defekt in den homologen Reparaturgen konnten in die Studie eingeschlossen werden. Das hat über den ersten Teil der Kohorte 1 quasi nicht entschieden. Hier waren Patienten inkludiert, die entweder Wildtyp HRR oder mutiert oder wo letztlich der Mutationsstatus unbekannt war. Und die Daten haben wir beim ASCO-GU Anfang des Jahres gesehen für die Intention-to-Treat-Population und dann haben wir quasi im Follow-up auf dem ASCO dieses Jahres die zweite Kohorte gesehen, die noch den ersten Teil der Kohorte 1 mit inkludiert hat für die mit den HRR-Mutierten und dann quasi in einer Extended Fashion, wenn man das so neuhochdeutsch sagen möchte, einen zweiten Teil noch rekrutiert hat von Patienten, die aber dann in diesem Fall eine HRR-Mutation haben mussten.
Gut, also Anfang konnten alle eingeschlossen werden, danach musste dann die Mutation nachgewiesen sein.
Genau.
Okay. Und Endpunkt war radiografisch progressionsfreies Überleben. 800 Patienten waren da insgesamt eingeschlossen worden und der Endpunkt wurde erreicht.
Absolut, genau. Wir haben einen Endpunkt erreicht, wir haben einen konstanten Vorteil letztlich für die Kombinationsbehandlung in den präspezifizierten Subgruppen in der Studie gehabt und das Overall Survival für die Gesamtkohorte der Patienten, aber auch für die HRR-mutierten Patienten ist im Moment noch unreif. Das heißt, da müssen wir auf die finalen Daten noch ein bisschen warten und geduldig sein.
Wie überzeugend findest du diese Daten? Ist das für dich jetzt etwas, was du schon einsetzt in deinem klinischen Alltag, wenn du Patienten siehst?
Also Talazoparib und Enzalutamid dürfen wir ja noch nicht einsetzen, denn anders als in den USA, wo wir eine Zulassung durch die FDA für die HRR-mutierten Patienten haben, also nicht für eine All-Comer-Population, sondern für eine Biomarker-selektionierte Gruppe, haben wir in Europa im Moment noch keine Zulassung, warten hier auf die Zulassung, sind natürlich sehr gespannt, wie hier das Label in Anführungszeichen ausfallen wird.
Also das Label insofern nur für die Mutierten oder vielleicht für eine All-Comer?
Genau, weil wir von der PROPEL-Studie wissen, dass mittlerweile EMA und FDA nicht immer einheitlich entscheiden. Propel hat für Olaparib und Abiraterone eine All-Comer-Zulassung, da hatten wir gerade drüber gesprochen, in Europa, aber eine auf BRCA 1 und 2 beschränkte Zulassung. In den Staaten ist damit, also in den Staaten enger von der FDA zugelassen worden als die Einzelsubstanz Olaparib, die da wiederum für alle HRR-Mutierten zugelassen ist. In Europa, und das wissen ja alle mittlerweile, die uns regelmäßig zuhören, eben nur für BRCA 1 und 2 Mutierte.
Okay. Charakteristika sonst der Studie, Nebenwirkungen, willst du da zwei, drei Worte vielleicht zu sagen?
Genau, also ich glaube, von den Kombinationspartnern her sind das die erwarteten Nebenwirkungen. Wir haben die Zytopenien, die vielleicht etwas stärker ausgeprägt sind, hier in der TALAPRO-2-Studie als in den anderen beiden Kombinationsstudien, PARP-Inhibitor und New Hormonal Agents. Das heißt, wir haben Anämien, die auch bei etwa 40% der Patienten zu einer Transfusion geführt haben, das heißt Grad 3 oder höher waren. Das muss man sicher im Auge behalten, wenn wir die Patienten in den Praxen behandeln, wo möglicherweise die Transfusionsmöglichkeit so nicht gegeben ist. Anders als in den anderen beiden Studien hatten wir schon auch eine Rate von Neutropenien, die natürlich potenziell auch für Patienten schwierig werden können. Ansonsten waren die Nebenwirkungen sehr vergleichbar. Enzalutamid ist, glaube ich, hinlänglich mittlerweile allen bekannt. Da brauchen wir nicht drauf einzugehen. Dem Zusammenhang möchte ich aber einmal noch darauf hinweisen, dass das Enzalutamid ja über das Zytochrom P450 verstoffwechselt wird und da auch entsprechend dann Interaktionen mit Medikamenten hervorrufen kann, die eben auch ähnliche Stoffwechselwege beschreiten.
Okay. Anämien letztendlich, wenn ich das richtig erinnere, 8% hatten dann deswegen oder wegen der Nebenwirkungen das Ganze abgebrochen. Es war häufig Nebenwirkungen, knapp die Hälfte der Patienten hatte höhergradige Nebenwirkungen, aber abgebrochen haben es dann in Anführungsstrichen nur 8%.
Also ich glaube, wer onkologisch tätig ist als internistischer Onkologe, den schrecken ja Anämien nicht, nicht. Das ist was, was wir unter Chemotherapie ohnehin die ganze Zeit sehen, gut behandeln können. Ich glaube, herausfordernd ist das eher für Kollegen, die halt eher orale Therapien in ihren Praxen durchführen und wo die Transfusion von Blutkonserven, und das haben wir wiederholt besprochen, eben nicht ohne weiteres und unproblematisch durchführbar ist.
Okay, das heißt, wir haben sozusagen jetzt drei Studien, Propel, Magnitude und eben die aktuelle TALAPRO-Studie. Und vielleicht fangen wir nochmal von vorne an, wieso kombinieren wir das eigentlich? Also wie kam man auf die Idee, das zu machen? Wir wissen natürlich, es gibt so Synergien, aber vielleicht sag uns doch nochmal die Rationale, warum man überhaupt auf diese Idee gekommen ist.
Also ich glaube, was wir erstens mal klar machen müssen, mit den PARP-Inhibitor-Monotherapien haben wir ja ein sehr selektioniertes Patientengut. Das heißt, behandelbar sind eigentlich nur 20-30% der Patienten, die wir so im Alltag im MCRPC-Stadium sehen, weil nur diese Patienten eben HRR-Defekte, also Defekte in den Genen der homologen Reparatur tragen. Wenn wir uns jetzt aber wünschen, PARP-Inhibitoren möglicherweise auch für eine größere Patientenpopulation zugänglich zu machen, dann müssen wir ja irgendwie diese sogenannte BRCA-ness in der Zelle herstellen. Und da hat man viele Versuche gemacht, präklinisch und in frühen klinischen Studien, so auch zum Beispiel in der Studie 8, und hat gesehen, wenn wir gleichzeitig den Androgenrezeptor-Signaltransduktionsweg hemmen, dann können wir sowas funktionell generieren, was wir sonst strukturell durch Defekte in den HRR-Genen erzielen, nämlich dass Doppelstrangbrüche nicht ausreichend gut repariert werden können. Wenn wir dann die Einzelstrangreparatur durch PARP-Inhibition unterbrechen, dann kommt das eben zu nicht mehr reparierbaren Doppelstrangbrüchen und die Zelle geht in den sogenannten synthetischen Zelltod über. Und dieses Prinzip, das hat man letztlich in diesen Kombinationsstudien verfolgt, wohl wissend, dass auch andersrum, also durch HRR, Genveränderungen und den zielgerichteten Angriff durch PARP-Inhibitoren die Androgenrezeptor-Signalblockade auch wiederum verstärkt werden kann, dadurch Synergismus geschaffen werden kann. Und dieses Konzept, das wurde eben gerade in diesen All-Kammer-Studien sehr intensiv verfolgt. Und da sollte man einmal noch vielleicht auf diese Unterschiede zwischen den Studien eingehen. Also die PROPEL-Studie, das war so eine tatsächliche All-Kammer-Studie, das heißt, die Randomisierung der Patienten ist erstmal ohne Kenntnis des HRR-Status erfolgt, aber es war prädefiniert, dass der HRR-Status im Anschluss aus den Baseline-Blutproben unter dem Gewebe bei Baseline bestimmt werden musste und sollte. Und das ist auch für nahezu alle Patienten mit Ausnahme von 18 Patienten geglückt. In der Magnitude-Studie, das ist quasi das andere Extrem, da wurden die Patienten erst untersucht und dann je nach HRR-Status einer Biomarker-positiven, einer Biomarker-negativen Kohorte zugeteilt. Das heißt, wir hatten eigentlich zwei Phase-3-Studien innerhalb einer Studie und die Biomarker-negative Kohorte wurde einer Interimsanalyse zugeführt, die dann frühzeitig zum Abbruch dieser HRR-negativen Kohorte geführt hat, weil wir hier keinen Vorteil gesehen haben, sodass da tatsächlich nur Ergebnisse jetzt für die HRR-positiven Patienten im weiteren Follow-up generiert wurden.
Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Du hast jetzt schon so viel und möchte auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal in unseren vor wenigen Monaten rausgekommenen Podcast genau zu dieser Studie und den vielen Nuancen. Bei dem Podcast, muss ich sagen, habe ich eine Menge gelernt, wie wichtig es ist, zu welchem Zeitpunkt und wie die Selektion und so weiter relevant ist, um Studienergebnisse potenziell zu beeinflussen. Also gerne nochmal reinhören in diesen Podcast, vielleicht auch in der Ergänzung zu dem jetzigen. Und das waren ja zwei unterschiedliche Ergebnisse. PROPEL sagt, egal was ist, HRR-Mutation, ja, nein, funktioniert. Magnitude sagt, nein, funktioniert nicht, nur für die positiven Mutierten sozusagen. Und jetzt Talapro?
Also ich glaube, so generell darf man es nicht sagen, weil wir haben ja PROPEL, das RPFS, wo man sagen, wo das zutrifft, was du gerade gesagt hast, wo wir auch ein deutlich positives Ergebnis für die HRR-negativen Patienten hat. Wenn wir aber auf das Overall Survival, und das ist die finale Analyse, ist jetzt beim ASCO-GU auch gezeigt worden, gucken, dann ist das Ergebnis weniger deutlich.
Weniger deutlich oder nicht mehr signifikant?
Also nicht mehr signifikant, muss man sagen.
Würdest du sagen, der Hype um PROPEL, als wir es vorgestellt haben, war es ja irgendwie so, dass es jetzt vielleicht ein bisschen
Game Changer ist.
Ja, oder man vielleicht das dann doch nochmal die Indikation vielleicht durchdenkt letztendlich, wenn man sagt, ja, wir sehen im progressionsfreien Überleben einen Vorteil, aber leben tun die Patienten dadurch nicht länger.
Ja, jein, weil das war letztlich die, also zum einen muss man sagen, wir kommen jetzt tief in die Details, es tut mir leid, dass wir sie damit quälen, aber das ist nun mal Statistik. Die Studie war eigentlich halt ausgerichtet auf den primären Endpunkt RPFS und nicht auf OS, um das jetzt sozusagen auch insbesondere für Subgruppen zu zeigen. Der Unterschied zwischen der Monotherapie und der Kombination für die Intention-to-Treat-Population lag bei 7,4 Monaten. Das ist ja schon klinisch bedeutsam, muss man sagen. Aber es hat halt das Signifikanzniveau nicht überschritten. Und na klar haben wir Unterschiede, was die Alterationen angeht. Also ganz, ganz, ganz weit vorne sind die Patienten, die BRCA1-2-Träger sind. Nicht? Da haben wir eine Hazard Ratio von unter 0,3 fürs Gesamtüberleben. Das ist unglaublich stark und das zeigt uns auf, dass wir eigentlich jeden Patienten, der eine BRCA1-2-Mutation hat, wirklich mit einem PARP-Inhibitor behandeln müssen. Und Ähnliches und Vergleichbares haben wir gesehen in Talapro. Nicht? Also es profitieren vor allem Patienten, die HRR-Mutationen haben. Es profitieren davon noch mal mehr die Patienten, die BRCA1-2-Träger sind. Insbesondere BRCA2, BRCA1 ist einfach sehr viel seltener. Und innerhalb der HRR-Mutationen oder Alterationen haben wir auch deutliche Unterschiede. Denn was alle drei Studien auch gemein haben, ist die Tatsache, dass die ATM-mutierten Patienten, das ist ja auch eine häufige Mutation, nach BRCA2 wahrscheinlich die zweithäufigste, nicht profitiert haben in keiner der Studien.
Ganz wichtiges Detail, ja.
Und deswegen für uns, für den Behandlungsalltag, Ich behandle eigentlich keine ATM-mutierten Patienten, wenn das eine alleinige ATM-Mutation ist, mehr mit einem PARP-Inhibitor, sondern denke eher in dem Zusammenhang sogar über einen Platin-Einsatz nach. Also so, wir können einfach dieses One-Size-Fits-All-Schema nicht mehr so ohne weiteres anwenden. Ich glaube, das Zweite, was wir verstehen müssen, ist, dass es innerhalb der sogenannten...
Darf ich dich nochmal unterbrechen oder nachhaken? Jetzt ist ja... wenn ich das so recht erinnere, die Empfehlung zur genetischen Testung ja nach sozusagen Versagen der New Hormonal Agents. Das ist ja eigentlich nicht das, was dort jetzt an Studienpopulationen untersucht wurde. Die hatten ja typischerweise keine New Hormone, vielleicht mal in der hormonsensitiven Situation für eine kurze Zeit, aber auch bitte nicht mehr lange, bevor dieser Studieneinschluss begonnen wurde. Und jetzt höre ich dich und du sagst, wenn man das so machen will zu dem Protokoll, also zu einem Zeitpunkt, wo unsere Leitlinien ja nicht die genetische Testung, sollte man genetisch testen, um dann zu gucken, wie gut die profitieren oder es wäre deine Empfehlung oder wünschenswert. So ist ja irgendwie so ein bisschen, passt nicht ganz zusammen.
Ja, löst also, das mal auf. Genau, also dürfen quasi per Krankenkasse mit sich gesicherter Kostenübernahme dürfen wir nur im MCRPC, nur BRCA 1 und 2, nur nach Vorbehandlung mit einem NHA. Das fußt quasi auf der Profound-Studie, die die Zulassung von Olaparib ja letztlich geschaffen hat oder die Zulassungsbasis. Und das ist meines Erachtens nach völlig überholt und über die Zentren für personalisierte Medizin können wir sehr viel breiter auch zu anderen Zeitpunkten testen. Wir hoffen, dass uns diese Möglichkeit noch lange erhalten wird und im Einzelfall muss man es für die Patienten klären. Was wir im Prinzip nahezu immer frühzeitig testen können, bei Erstdiagnose in der metastasierten Situation, insbesondere bei den jungen Patienten, sind die Keimbahnalterationen. Weil das können wir über die Humangenetiker machen und diese Möglichkeit sollte man nicht verstreichen lassen, aber da darf man nicht vergessen, dass das eben nur 50% der Wahrheit ist und dass wir die somatischen Mutationen so nicht erkennen.
Und in deinem Klinikalltag, wie häufig, wenn du jetzt eine Olaparib-Indikation oder die Kombination hast, sind die praktisch alle vorher getestet oder ist das etwas, wo du sagst, wäre wünschenswert, aber da gibt es vielleicht doch keine Kostenübernahme und behandelst du dann, wie ist so in deinem Klinikalltag der prozentuale Anteil der Getesteten?
Also was wir machen bei allen Patienten, wo ich mir potenziell im Moment, und das ist ja die einzige im Moment für uns verfügbare Kombination Olaparib und Abiraterone, wo wir das zum Einsatz bringen können, und ich erkläre gleich warum, starte ich die Behandlung bei den Patienten meist ohne Kenntnis des HRR-Status, aus praktischen Gründen, denn diese großen Genpanel brauchen 4 bis 8 Wochen, bis uns da finale Ergebnisse vorliegen.
So. Okay, das heißt, du veranlasst es dann häufig.
Und ich mache quasi parallel, gebe ich das Ganze in Auftrag und dann habe ich aber die Zeit. Und jetzt könnte man fragen, warum, man könnte ja genauso gut erstmal mit dem Abi starten oder mit dem ENSA starten und den PARP-Inhibitor letztlich später dazugeben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und eine der wirklich relevanten Botschaften aus der Magnitude-Studie. Da durften die Patienten genau 4 Monate vorbehandelt sein mit Abiraterone im MCRPC, Erstlinie. Und da gab es wirklich auch eine ganz, ganz relevante Auswertung, weil man hat gesehen, dass dieser zusätzliche Benefit von der Hinzunahme des PARP-Inhibitors letztlich verloren gegangen ist, wenn wir frühzeitig mit dem Abi angefangen haben. Das mag daran liegen, dass einfach die Zellen halt quasi nicht mehr in Teilung waren. Und so ein PARP-Inhibitor kann ja nur angreifen, wenn sich Zellen teilen. Aber da ist letztlich die Signifikanz verloren. Und die Elena Castro hat die Daten auch nochmal ausgewertet und hat gezeigt, dass wenn wir über 2 Monate vor Start des PARP-Inhibitors mit Abi anfangen, im Prinzip überhaupt gar keinen Effekt mehr
da. Das finde ich super spannend. Das fand ich auch, hast du ja sehr gut herausgearbeitet bei unserem letzten Podcast, was mich sehr beeindruckt hat, dass eben man denkt, das wird kombiniert, aber dann kommt auch noch der Zeitpunkt möglicherweise da ins Spiel und man kann die Studie negativ machen, weil man einfach schon mal losgelegt hat, sozusagen mit dem New Hormonal Agent. Super spannend. Aber in deinem Klinikalltag machst du es manchmal dann so.
Wenn ich eben das nicht, richtig. Genau, eben nicht. Also das, basierend auf dieser Kenntnis starten wir quasi kombiniert, die Patienten werden aufgeklärt. über die Tatsache, dass wir möglicherweise auch keinen positiven Status finden, was ja wahrscheinlicher ist, nicht? Wir haben 70% der Patienten und wir versuchen dann eben so ein großes Gain-Panel zu machen und dann mit den Ergebnissen besprechen wir das mit den Patienten nochmal, was dann etwa so nach 4 bis 8 Wochen ist. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt in dieser ganzen Geschichte ist, wir haben ja auch in der HLR-negativen Kohorte Patienten, die profitieren, die auch deutlich profitieren. Wir wissen aber im Moment nicht, warum das so ist. Und ich glaube, das, was man verstehen muss, ist, welche anderen letztlich zellulären Veränderungen gibt es, um sozusagen so eine Art brackernes Milieu intrazellulär zu stützen. Und da scheint es so zu sein, dass Zellzyklusgene wie zum Beispiel P10 oder TP53 hier möglicherweise beitragen können. Und ein von uns beiden geschätzter Kollege im präklinischen Bereich, der Wael Mansour, hat dazu ganz, ganz spannende Untersuchungen gemacht und hat gesehen, na, wenn P10 afunktionell ist, haben wir mehr brackernes. Und das ist total spannend, finde ich, weil wir wissen ja, dass P10 Veränderungen mit Funktionsverlust und dann nachfolgender Aktivierung ein durchaus sehr häufiges Ereignis sind. Das heißt, wenn hier möglicherweise Faktoren zusammenkommen, könnten die Patienten profitieren. Und deswegen ist es auch total wichtig zu testen, damit wir einfach diese Wissenslücke-Perspektive schließen können.
Okay, also das ist für mich ein klares Plädoyer. Zu testen, auf jeden Fall. Und für den klinischen Alltag, der Patient kommt, der Test liegt nicht vor, du fängst mit dieser Kombinationstherapie an, das Ergebnis kommt zurück, der ist BRCA-positiv, wunderbar, natürlich lässt man es weiterlaufen, der ist ATM-positiv, aber nicht BRCA, dann wäre es für dich, wo man sagt, hier profitieren sie ja gar nicht von, dann lässt du es wieder
dann
weg.
Dann muss man es besprechen, nicht? Also ich glaube, es gibt ja auch in der Literatur Patienten, die profitiert haben, aber dann hängt es natürlich viel mehr davon ab, welchen Nutzen-Risiko-Konstellation wir haben.
Also sprich die Nebenwirkungen, du weißt dann schon, der hat schon ein paar Wochen dann auch die Kombi genommen und du siehst dann auch, ob es die typischen PARP-Inhibitor-Nebenwirkungen gibt, die vielleicht quälen oder zusetzen und genau. Und,
richtig, was wir vorhin gar nicht so richtig angetickert haben, vor lauter Zytopenien und Anämien und Umsetzungen, ist natürlich die Fatigue-Symptomatik und das sind die GI-Nebenwirkungen mit der Übelkeit. Übelkeit ist überhaupt kein Problem, das haben wir mittlerweile richtig gut drauf. Was tatsächlich herausfordernd sein kann mit den PARP-Inhibitoren, ist die Fatigue-Symptomatik. Unsere Tumorpatienten haben ohnehin schon durch das fehlende Testosteron manchmal eine Fatigue-Symptomatik, die dann weiter verstärkt wird. Und da muss man natürlich mit dem Patienten besprechen, inwieweit ihn das beeinträchtigt. Und desto geringer die Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens ist, desto größer natürlich die Versuchung, den PARP-Inhibitor zu pausieren, wenn wir da tatsächlich irgendwie mit den Nebenwirkungen schwer zu kämpfen haben. Andersrum, wenn es super klappt, kann man das mitnehmen, nicht? Und gucken, ob man nochmal was obendrauf addieren kann.
Okay, und Nebenwirkungsmanagement, also es wäre in erster Linie Dosisreduktion, wenn, oder auch je nachdem wahrscheinlich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Benefits ist.
Genau. Ich glaube, das muss man im Einzelfall dann entscheiden. Deswegen ist es wichtig, dass die Patienten dann halt auch von erfahrenen Behandlern mit betreut werden.
Ja, also es ist ja wirklich mega komplex, finde ich. Also deswegen,
nicht so schlimm wie eine Prostatektomie.
Ja, da gibt es unterschiedliche Ideen. Okay. Ich nehme das mal mit für mich. Ich versuche es ja immer einfach, also, damit ich es verstehe auch. Wir haben jetzt diese radiografisch-progressionsfreien Überleben Benefits gesehen, je nachdem und so weiter. Jetzt werden die Daten reifer und jetzt kommt das Gesamtüberleben und dann sind die Daten nicht mehr ganz so überzeugend.
Für die Gesamtgruppe der Patienten.
Die Gesamtgruppe, aber die Gesamtüberlebensdaten für die Mutierten, insbesondere BRCA 1 oder 2, ist so klar, dass da. Wie glaubst du, wird sich das auf die Zulassung, werden dann noch Änderungen kommen, insofern, dass...
Also persönlich hoffe ich das nicht. Die FDA ist strenger dieses Mal als die EMA. Ich glaube, diese Tatsache, dass wir im Moment eine All-Comer-Population behandeln dürfen, ist unglaublich.
In Europa, wir dürfen das.
Mit Abi und Ola nicht. Mit den anderen, wie gesagt, Enza, Talazo, Paribus noch nicht zugelassen. Da gucken wir mal, wie das Label wird. Ich fände es schön, wenn wir ein großes oder ein weites Label, breites Label behalten dürften, weil uns das natürlich Chancen eröffnet, wenn wir Patienten behandeln dürfen, wo wir vermuten, dass sie profitieren könnten. Und wie gesagt, die HR-Negativen haben ja auch profitiert, was das RPFS angeht. Und natürlich ist es auch im Auge des Betrachters, nicht? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch ein gutes radiologisch progressionsfreies Überleben, das deutlich länger ist, ja auch Schaden abwenden kann, weil die Patienten weniger klinische Probleme entwickeln, weniger schnell die Behandlungslinien durchlaufen. Also ich glaube, das muss man tatsächlich im Einzelfall mit dem Patienten diskutieren, wie hoch man jeweils was wertet. Aber na klar, also ich glaube, HRR-Alteration ist es sehr viel mehr gesetzt und für die HRR-Negativen muss man es im Einzelfall besprechen. Ich glaube, Beobachtungsstudien mit einer detaillierten Auswertung der Patienten, die da behandelt werden, sind total wichtig, um einfach unser Wissen zu vergrößern, was den Benefit dieser Untergruppen in der HRR-negativen Population angeht.
Ja, damit hast du ja einen gewissen eleganten Schlag gemacht, insofern, dass wir ja eingangs schon gesagt haben, naja, die Studienpopulation sehen wir ja nicht mehr so unbedingt in unserem klinischen Alltag. Wir wollen das aber anwenden und wenden es auch an und deswegen ja, werden eben Beobachtungsstudien total relevant, weil sie eben zum Behandlungsalltag durchgeführt werden und nicht zu Studiendesign, wo unser Alltag noch nicht mehr abgebildet ist. Und du bist da ganz aktiv. Stell das doch mal vor, was du da.
Genau, also ich glaube, die relevanteste Frage neben der Frage, ob HRR-Negative auch profitieren können, ist die Tatsache, dass wir ja ganz, ganz wenige Patienten haben in den Studien, die NHA vorbehandelt sind. In Propel, du hattest das gesagt, durften die in den 12 Monaten vor Studienstart gar kein NHA haben. In Talapro durften sie Abiraterone vor Enzalutamid haben, hatten aber in der HRR-positiven Gruppe zum Beispiel nur 8% eine Abiraterone-Vortherapie. Und unter 5% lag die Zahl der Patienten, die mit einem NHA vorbehandelt waren in der Magnitude-Studie. Wir wissen aber alle, dass mit intensivierter Hormontherapie und jetzt den Triple-Therapien eigentlich diese Docetaxel alleinige Vorbehandlung, wie sie für die Studien jeweils möglich war, im Alltag praktisch nicht mehr stattfindet oder zumindest nicht mehr stattfinden sollte.
Darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Also wie häufig siehst du das denn eigentlich noch? Also du sagtest, es einfach nicht mehr stattfinden sollte, genau. Aber ganz kurz.
Also Doce-ADT gibt es schon immer noch, leider, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, das sollte man ein für alle mal festhalten, genau. Dass Arasens so klar ist.
Ich erinnere unseren Spruch von Hendrik Isper, mit dem wir die Arasens-Studie, also wenn Chemo dazu... Dann als Triple-Therapie. Richtig. Alles andere kann man diskutieren, Doublet oder nicht, aber wenn Chemo, dann als Triple.
Genau.
Okay, aber es gibt es noch. Okay,
aber es gibt das noch. Mhm. Also ich finde, wenig Patienten haben Kontraindikation gegen NHAs, aber es gibt das vereinzelt noch. Und da haben wir noch Patienten natürlich aus alter Zeit vor PIS1 und Arasens, die jetzt irgendwann mal progredient werden. Es gibt ja da auch Langansprecher, die jetzt progredient sind. Und die Patienten, die ich tatsächlich überraschend häufig jetzt gesehen habe nach der Zulassung, waren Patienten, die quasi im Setting mit der adjuvanten Strahlentherapie oder beim PSA-Rezidiv zusätzlich eine ADT bekommen haben und dann aber in diesem Zeitraum unterlaufender ADT dann tatsächlich progredient waren. Und das sind klassische MCRPC-Patienten, die haben ja dadurch, dass die wirklich nicht lange angesprochen haben, auch eine tendenziell schlechtere Prognose so von unserem Gefühl her und auch von dem, was wir wissen, nicht, wenn die so kurz auf ADT ansprechen. Und das sind so Patienten, die ich tatsächlich im Moment sehr, sehr gerne mit PARP und NHA anfange zu behandeln, weil man so ein komisches Gefühl hat, wenn die Androgenachse alleine kurzfristig nur hält, dass möglicherweise auch ein NHA in dieser Situation keinen langfristigen Benefit bringen könnte. Und das, finde ich, sind super Patienten, um die mal erstmal mit einer Kombinationstherapie zu starten und dann zu testen und dann zu überlegen, wie es weitergeht.
Gut, und dann nochmal darauf zurückzukommen, und du oder ihr führt Studien durch, genau, wo ihr diese Patienten aus dem Klinikalltag sammelt.
Wir werden in hoffentlich in Kürze an den Start bringen, eine Beobachtungsstudie mit Abiraterone und Olaparib, die PROCEED-Studie, wo sich auch gerne noch Zentren melden können. Und ich denke, die Daten, die da generiert werden, ich bin eigentlich, ehrlicherweise, ich finde Beobachtungsstudien immer sehr wichtig, aber manchmal sind das eher vermutete Ergebnisse. Diesmal ist es tatsächlich unglaublich relevant, meines Erachtens nach, weil wir da eben auch Patienten dann beobachten und Ergebnisse generieren können von Patienten, die NHA vorbehandelt sind. Und dann wird sich ganz schnell zeigen, ob das überhaupt sinnhaft ist, dann mit einer Kombi reinzugehen im Anschluss, und dann diesen Brackeners-Effekt auch zu generieren, oder ob das vielleicht einfach dann alles verpufft ist, weil die Patienten diese Schiene schon über den ersten NHA komplett ausgereizt haben.
Okay, startet die Studie schon?
Ich hoffe noch dieses Jahr.
Sehr gut, okay. Gut, ich glaube, wir haben eher einen guten Einblick bekommen in den Facettenreichtum der Kombinationstherapien und der vielen Details und Nuancen, die man dabei beachten muss. Zusammenfassung nochmal, Ola und Abi ist zugelassen. Testung wird klar von dir empfohlen, nicht immer nur, weil es, soll ich sagen, relevant ist bezüglich des Gesamtüberlebens, was man besser einschätzen kann, sondern auch andere wichtige Endpunkte, die man dann je nach Verträglichkeit und so weiter besser mit dem Patienten sprechen kann, wenn man die genetische Testung hat, um eben das potenzielle Ansprechen auch damit zu berücksichtigen.
Irgendwas. Da vielleicht nur ganz kurz, bevor wir ganz zum Ende kommen, vergessen Sie nicht, dass wir mit der Testung natürlich auch andere potenzielle Zielantigene identifizieren können, die für die Patienten wichtig sind, wie zum Beispiel Mikrosatelliteninstabilität oder andere Alterationen. Das ist dann quasi ein netter Nebeneffekt, wenn wir eine große Testung machen.
Okay, das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr schönes Detail. Und ich denke, damit haben wir auch erstmal umfassend allen Zuhörern was mitgegeben zum Nachdenken, und es bleibt komplex. Vielen Dank.
Vielen Dank dir. Vielen Dank Ihnen.